Wir sind im 3. Mose, Kapitel 4. Wir nehmen die Opfer durch. Die Opfer waren die Grundlage für die Gemeinschaft mit Gott im Alten Testament. Beziehung mit Gott ist durch die Opfer gekommen, nicht durch das Halten von den Gesetzesvorschriften. Kein Mensch kann das Gesetz halten. Ich meine, theoretisch, jemand, der völlig vom Heiligen Geist beherrscht wird, so wie Jesus. Ich glaube, jetzt im Neuen Testament, theoretisch könnten wir das Gesetz, die Gebote Gottes perfekt halten und heilig leben, wenn wir dem Heiligen Geist vollkommen hingegeben wären. Aber ich denke, im Alten Testament war es unmöglich, diese Gesetze zu halten. Deswegen waren die Opfer notwendig. Die Opfer lehren uns und haben das Volk damals gelehrt, dass das Blut sie reinigt und dass Reinigung und Versöhnung mit Gott durch ein stellvertretendes Opfer stattgefunden hat. Ein Opfer, das dargebracht wurde durch einen Mittler, einen Priester. Und all das spricht von Jesus, das Opfer, der Priester, das Blut natürlich. Die Opfer zeigen uns auch die Ernsthaftigkeit und die Schrecklichkeit von Sünde im Licht von der Heiligkeit Gottes. Und die Konsequenzen von Sünde, nämlich der Tod, dass ein Unschuldiger sterben muss für meine Schuld. Wir sehen bei den Opfern aber auch die Möglichkeit, und das ist Gottes Gnade, die Möglichkeit von Erlösung und Vergebung durch Gottes Gnade in der Form dieses stellvertretenden, unschuldigen Opfers. Wir haben zwei Kategorien von Opfern. Die erste, das haben wir letztes Mal angesehen, das waren die freiwilligen Opfer. Und die waren einfach aus diesem Herz heraus, ich will Gott was schenken. Ich will Gott was geben. Ich will ihn segnen. Die sind ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Diese Opfer haben unsere Hingabe an ihn ausgedrückt. Aber gleichzeitig auch die Hingabe Jesu an uns. Und wir haben das letztes Mal angesehen. Da waren das Brandopfer. Da wurde das Tier ganz verbrannt, nachdem es geschlachtet wurde, das hat von vollkommener Hingabe gesprochen. Dann gab es das Speisopfer, diese Pfannkuchen, oder wie immer das genau ausgesehen hat. Das war symbolisch dafür, dass wir dem Herrn die Früchte unserer Arbeit bringen. Ein Dankopfer. Und dann das dritte war das Heilsopfer oder das Gemeinschaftsopfer. Das spricht einfach von Gemeinschaft. Das war ein Grillfest mit dem Herrn. Die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben können. Heute schauen wir uns die letzten zwei Opfer an. Und das sind die Opfer, wo es um Sünde geht. Und die waren nicht freiwillig. Weil Sünde war und ist eine ernste Sache. Und wenn nicht das Opfer deine Sünde trägt, dann musst du sie selbst tragen. Und wenn nicht das Opfer für dich stirbt, dann musst du selbst sterben. Und die Sünde trennt dich von Gott. Deswegen war das Sündopfer und das Schuldopfer, die zwei Opfer, die wir heute sehen werden, die waren verpflichtend. Es ist auch interessant, wenn immer mehrere Opfer dargebracht wurden, dann wurden immer zuerst dieses Sündopfer oder das Schuldopfer dargebracht werden. Es musste immer zuerst die Sünde beseitigt werden. Und dann konnte dieser Anbetende weitere Opfer darbringen, zum Beispiel das Brandopfer oder das Speisopfer, was Hingabe ausdrückt, oder das Heilsopfer, das Gemeinschaft ausdrückt. Aber du konntest nicht einfach als Sünder zu dem heiligen Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das war nicht möglich. Also wie gesagt, zwei Opfer. Das eine war das Sündopfer. Das war für die unwissend begangenen Sünden, für unbewusste, ungeplante Sünden. Für Sünden, die nicht direkt gegen unsere Mitmenschen waren. Man könnte vielleicht sagen, die allgemeineren Sünden oder Sünde allgemein. Und dann gab es das zweite Opfer, war das Schuldopfer. Das war mehr für die bewusst begangenen Sünden. Für die Sünden gegen das Heiligtum, gegen das Heilige. Für Sünden gegen Dinge, die dem Herrn abgesondert waren. Aber auch Sünden, die unbewusst oder bewusst gegen den Nächsten waren, wo ein Bruder oder eine Schwester zum Schaden gekommen sind. Das waren Sünder, für die Sünden, für die Wiedergutmachung gemacht werden musste. Zweck von diesem Sündopfer und dem Schuldopfer war, diesem reuigen Sünder, der Buße tun wollte, eine Möglichkeit geben, das zu tun. Eine Möglichkeit geben, seine Sünde zu bekennen und wieder Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben. Und damit war dieses Opfer auch eine Zusicherung der Versöhnung für ihn. Lesen wir mal die ersten 7 Verse hier. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun verboten hat, und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten. Und der gesalbte Priester nehme von dem Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Begegnung. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut 7-mal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Und der Priester tue etwas von dem Blut an die Hörner des Altars, des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelt der Begegnung vor dem Herrn steht. Alles Blut des Stieres aber soll an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Also wir sehen schon, das Resultat von Sünde war immer Tod, war immer Trennung. Es musste immer ein unschuldiges Tier sterben. Sogar wenn jemand aus Versehen gesündigt hat. Die Rede hier ist von jemandem, das heißt hier im Vers 1, für jemanden, der aus Versehen sündigt. Das heißt im Kontext, dass das jemand ist, der den Herrn liebt, aber der trotzdem fällt. Unbewusst sündigt oder unbeabsichtigt, der es nicht geplant hat. Spricht symbolisch von unserer Sündennatur, dass wir schlicht und einfach Sünder sind. Und es war ein Opfer notwendig und wir haben das letztes Mal schon angesehen, aber das Opfer war immer ein Opfer ohne Fehler, so wie Jesus ohne Fehler, ohne Sünde war. Und er das Opfer darbrachte, hat seine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt. Das hat so viel bedeutet wie ein Schuldbekenntnis, eine Identifikation. Ja, ich bin schuldig. Und meine Sünde, meine Schuld wird auf dieses unschuldige Tier gelegt. Und das stirbt an meiner Stadt. Und dann hat er das Tier geschlachtet. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Er war unser stellvertretendes Opfer. Er ist um unserer Sünden willen gestorben. In Jesaja 53 heißt es. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Es sind 3 Dinge, was sie mit dem Blut gemacht haben. Sie haben das Blut an den Vorhang gespritzt, dieser Vorhang, der zum Eingang ins Heiligtum war. Dann an den Räucheraltar im Heiligtum drinnen, das war der Altar, wo der Weihrauch dargebracht wurde. Und der Rest wurde dann an dem Altar, an dem Brandopferaltar draußen vor dem Heiligtum ausgegossen. Warum diese 3 Dinge? Was war der Vorhang? Der Vorhang war die Trennung, hat die Heiligkeit Gottes beschützt, wenn wir so sagen wollen. Und Sünde ist immer gegen die Heiligkeit Gottes. Die trennt uns von dem heiligen Gott. Und deswegen wurde das Blut auf den Vorhang gesprengt, dieses Opfertiers. Es hat sozusagen die Heiligkeit Gottes befriedigt. Das zweite war der Räucheraltar. Was wurde da abgebracht? Und wie der Name schon sagt, der Weihrauch. Weihrauch ist symbolisch für Gebet. Ist auch ein Bereich, den Sünde beeinträchtigt. Sünde beeinträchtigt unser Gebetsleben. Es schneidet unseren Draht zu Gott ab. Deswegen wurde auch der mit Blut bedeckt, durch das Opfer gereinigt. Das Blut auf dem Altar hat sozusagen den Kanal zu Gott wieder geöffnet. Und das dritte Ding, wo das Blut drauf getan wurde, oder besser gesagt dorthin ausgegossen wurde, war der Brandopferaltar draußen. Und er spricht von Sühne, der spricht vom Kreuz, von dem, was Jesus für uns getan hat. Sünde erfordert Sühne. Und deswegen wurde auch das Blut an den Altar. All das Dinge, die Jesus für uns erkauft hat. Er macht uns heilig vor Gott. Und damit ist Nähe zu Gott wieder möglich. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus für uns gestorben ist. Und wir haben Zutritt in ihm, wenn wir im Namen Jesus zum Vater kommen. Und der Vater hört uns, hört unsere Gebete. Wir dürfen mit Freimut kommen, mit Zuversicht kommen, sagt unser Hebräerbrief. Und Jesus tritt auch für uns ein. Also auch diesen zweiten Aspekt hat Jesus erfüllt. Und er hat natürlich unsere Schuld gesühnt. Jesus hat unsere Schuld völlig bezahlt. Er hat die Schuldforderung an uns erfüllt. Deswegen gibt es keine Anklage mehr gegen uns und wir sind frei von Schuld. Und das ist ein Wahnsinn. Gott behandelt uns nicht mehr länger als Schuldner, sondern als Kinder. Wir sind jetzt Teil seiner Familie. Soll ich das vor Augen halten, was für ein radikaler Schritt das war, was für eine radikale Änderung unserer Position vor Gott. Von Schuldnern zu Kindern, die sagen, aber, Papa. Das ist eine radikale Sache. Und das haben wir alles in Jesus. Also in Jesus haben wir diese Beziehung und wir müssen nichts hinzufügen. Wenn ein Anbetender gekommen ist mit seinem Opferlamm, das was inspiziert wurde, war das Lamm, das Opfer. Das hat die Schuld gesühnt. Das hat Vergebung erlangt. Nicht der Anbetende selbst. Nicht weil der so gut war oder so toll oder so schön oder so brav. So nein, er hat das Opfer dir gebracht und wenn das Opfer angenommen wurde, dann hat es die Schuld bedeckt, hat die Sünden bedeckt. Und der Weg war frei für Gemeinschaft, diese Gemeinschaftsopfer und all diese anderen Dinge. Also komm, der Weg ist frei. Wir bauen manchmal so psychische Schranken auf zwischen uns und Gott oder vielleicht auch so humanistische Barrieren, wo wir sagen, ah, wir müssen selber was leisten, wir müssen uns zu Gott hinarbeiten. Ich kann nicht einfach so kommen. Ich bin nicht heilig. Ja, genau deswegen ist Jesus gestorben. Er hat den Preis bezahlt. Wir können frei kommen. Du bist ein Kind Gottes. Du hast freien Zutritt zum Vater. Lass uns nicht zurückfallen in irgendeine gesetzliche Beziehung mit Gott. Vers 8. Und alles Fett vom Stier des Sündopfers soll man von ihm abheben. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist. Und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist und den Lappen über der Leber, bei den Nieren soll er alles abtrennen. Ebenso wie es vom Stier des Heilsopfers abgehoben wird und der Priester soll es auf dem Brandaltar in Rauch aufgehen lassen. Also das ganze Fett, das war, hat wieder dem Herrn gehört. Das war das Beste damals. Das Beste gehört Gott. Wir würden heute sagen, ah, das Fett ist nicht das Beste. Außer in Ungarn. Ich habe mal so einen Ungarisch-Kurs gemacht. Da hatte ich so ein Stipendium und war einen Monat auf Sprachschule in Ungarn. Und da haben wir an einem Abend haben wir gegrillt. Und die grillen jetzt nicht normales Fleisch, so wie wir, sondern die haben so richtiges Fett. Also pures Fett, wo gerade halt noch die Schwarte draußen war und das haben sie so am Stecken ins Feuer gehalten und das ist dann runtergetropft und dann mit dem Brot aufgedunkt und die haben das gegessen. Fett ist das Beste, das Fett hat dem Herrn gehört. Jeder Arzt hätte wahrscheinlich seine Probleme damit. Aber damals im Alten Testament war das Fett das Beste und das Beste hat Gott bekommen. Vers 11, aber die Haut des Stieres und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Unterschenkeln und seinen Eingeweiden und seinem Mageninhalt, den ganzen Stier soll er hinausbringen nach draußen vor das Lager, an einen reinen Ort, an den Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holzscheitern mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Wurde ganz verbrannt, auch dieses, und zwar außerhalb. Es war ein Opfer für die Priester. haben wir gelesen, ganz oben. Wir werden jetzt verschiedene Gruppen sehen, für die dieses Sündopfer dargebracht wird. Und im Vers 3 hat es geheißen, wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde eben dieses Opfer darbringen. Es war ein Opfer für den Priester und deswegen durfte der Priester das nicht essen. Bei allen anderen, wenn ein Nicht-Priester ein Opfer gebracht hat, hat der Priester seinen Anteil davon bekommen und durfte essen. Aber wenn er für seine eigene Sünde geopfert hat, dann durfte es nicht essen. Er durfte nicht aus selbstsüchtigen Motiven kommen und sein Opfer darbringen, weil er ein Schnitzel kochen wollte, ein Steak grillen wollte, sondern nur zum Opfer, nur weil er seine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen wollte. Das zeigt uns, dass es keinen Vorteil gibt, wenn wir sündigen. Manchmal schaut es so aus, die Leute, die in Sünde leben oder die Leute, die sündigen, die haben einen Vorteil davon. Nee, haben sie nicht. Sünde zerstört immer, Sünde tötet immer. Und so auch der Priester hat keinen Vorteil davon gehabt, wenn er sein Opfer gebracht hat. Ist auch ein Kontrast hier zu unserem hohen Priester, zu Jesus. Er musste nichts für sich selbst darbringen, kein Opfer bringen. Er war sündenlos. Im Hebräerbrief im Kapitel 7, im Vers 27. Lies den Hebräerbrief parallel, das bringt viel. Da ist es nicht nötig, er hat es nicht nötig, zuerst für eigene Sündenopfer dazu bringen, und dann für die des Volkes. Also er hat es nicht nötig, für seine eigenen Sünden zu opfern. Dieses Tier wurde auch außerhalb des Lagers verbrannt. Wieder, ich glaube, ein Bild auf Jesus hin, der außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. Das sind alles Bilder auf ihm. Wieder Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 11 und 12. Ich lese euch das vor. Die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Hebräerbrief erklärt uns sehr viel von diesen Bildern. Jesus hat außerhalb des Tores für uns gelitten, hat dieses Bild erfüllt. Und die Anwendung für uns ist dann im nächsten Vers, da heißt es, darum lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Also lasst uns zu Jesus stehen, selbst wenn das heißt, dass wir ausgestoßen werden oder dass die Leute sich über uns lustig machen. Lasst uns rausgehen. Lesen wir weiter im Vers 13. Und wenn die ganze Gemeinde Israels aus Versehen sündigt und die Sache ist verborgen vor den Augen der Versammlung und sie tun irgendetwas von alledem, was der Herr zu tun verboten hat und werden schuldig, dann wird dann die Sünde erkannt, mit der sie sich dagegen versündigt haben, dann soll die Versammlung einen Jungstier als Sündopfer bringen und sie sollen ihn vor das Zelt der Begegnung bringen. Also interessant, der Preis ist wieder dasselbe wie für den Priester. Wenn das ganze Volk sich versündigt, genauso dieser Stier, wie wenn der Priester sündigt, im Vers 3 oben, der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes. Interessant, wenn der Priester gesündigt hat, ist auch das Volk zur Schuld des Volkes, heißt es hier. Der Priester, der wurde hier besonders mit dem Volk identifiziert. Wenn der Priester gesündigt hat, hatte das dieselben Konsequenzen, wie wenn das ganze Volk gesündigt hat. Vers 15, und die Ältesten der Gemeinde sollen vor dem Herrn ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen und mal sollen dem Stier vor dem Herrn schlachten. Also die Ältesten haben diesmal die Hände aufgelegt und die Sünden bekannt. Die haben das Volk repräsentiert, die Nation. Und sie hatten auch Verantwortung dafür. Sie hatten die Verantwortung, das Volk nicht in die Sünde zu führen oder sie so zu leiten, dass das Volk nicht sündigt. Also die Ältesten, die Leiter waren hier verantwortlich. Und so ist es auch heute noch im Reich Gottes. Die, die in Leiterschaft sind, das ist ein Wort an uns. Die, die irgendwo in Leiterschaft sind, sei es in der Gemeinde oder in der Familie oder am Arbeitsplatz oder im Staat, in der Gesellschaft. Wir sind verantwortlich für das Wohlergehen derer, die wir leiten vor Gott. Es ist wichtig, dass wir ein gutes Vorbild sind, dass wir Jesus richtig repräsentieren. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir leiden und wohin wir leiden. Und wir leiden in allem, in dem, was wir sagen, in unseren Entscheidungen. Dafür sind wir verantwortlich in dem, was wir tun, wie wir unser Leben vorleben. Das gehört alles zur Leiterschaft. Und das ist keine leichte Sache. Leute sagen, ich will Leiter sein, alle wollen Leiter sein. Aber es ist eine große Verantwortung, ist nicht leicht zu nehmen. Keine leichte Sache. Ich denke, die Politiker, die sich schuldig machen, die diese Abtreibungsgesetze beschlossen haben, ich glaube, Gott wird sie verantwortlich halten für jeden einzelnen Mord, der hier passieren wird mit ihrer Billigung. Oder von mir aus im Krieg, wenn einer seine Armeen ungerechtfertigt in den Krieg schickt. Ich glaube, Gott wird ihn verantwortlich halten. Das ist eine große Verantwortung. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen beten für die, die uns führen. Ich glaube, in der Gemeinde, falsche Lehre oder wenn Menschen zur Sünde verführt werden, müssen wir Rechenschaft vor Gott ablegen. Das heißt, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 17, heißt es, gehorcht euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Müssen Rechenschaft geben. Jakobus schreibt, werdet nicht zu viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Das ist Verantwortung. Gott hält uns Verantwortung. Ich glaube, es gilt auch für die Familie. Ihr Männer. Es sind nicht viele da. Oh ja, zwei, drei. Ihr Männer, Gott hält euch verantwortlich dafür, wie eure Familie geistlich steht. Wenn eure Frauen, eure Kinder in Sünde fallen oder in ihrer Beziehung mit dem Herrn nicht dort sind, wo sie sein sollten, weil ihr sie nicht in Gebet leitet oder in gemeinsames Bibelstudium oder Austausch oder ihr sie nicht in eine gute Gemeinde bringt, dann sagt der Herr, seid verantwortlich dafür. Das ist ein biblisches Prinzip. Gott hält die Leiterschaft verantwortlich für die Menschen, die er ihnen anvertraut hat. Vers 22. Wir werden heute nicht jeden Vers durchgehen, weil vieles ist Wiederholung. Die Prozedur ist dieselbe wie von vorhin. Vers 22. Wenn ein Fürst sündigt und tut es aus Vergehen und tut aus Versehen, irgendetwas von alledem, was der Herr sein Gott zu tun verboten hat und wird schuldig und seine Sünde, mit der er gesündigt hat, wird ihm zum Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, einen Ziegenbock, ein Männchen ohne Fehler, und dann geht es weiter, soll seine Hand auf den Ziegenbock legen und bla bla bla, die Prozedur kennen wir schon. Also für den Fürsten, den politischen Leiter, musste er einen Ziegenbock opfern. Das war jetzt weniger als das, was der Priester opfern musste. Gott hat Erbarmen mit den Politikern. Diesmal weiter im Vers 27. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zum Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler für seine Sünden, die er begangen hat. Und Vers 32. Und wenn er ein Schaf bringt als seine Opfergabe zum Sündopfer, dann bringe er ein weibliches Tier ohne Fehler. Also diesmal ein weibliches, entweder ein Schaf oder eine Ziege. Ich habe keine Ahnung warum, dieser Unterschied, der eine ein männliches, der andere ein weibliches. Aber vielleicht war da ein Unterschied im Wert dieser Tiere, in den Kosten dieser Tiere. Auf jeden Fall hat Gott hier einen Unterschied gemacht zwischen dem Leiter, dem politischen Leiter und dem normalen Bürger. Wir sehen also bei diesem Sündopfer, dass die Position, die du hattest im Volk, ob du Priester warst oder Fürst oder einfach Volk, das hat bestimmt, welches Opfer du darbringen musstest. Die Sünde dieser Leute war nicht unterschiedlich, aber die Verantwortung war unterschiedlich, die sie hatten. Und Gott hat die einen mehr verantwortlich gehalten als die anderen. Die mussten einen teureren Preis bezahlen, hatten größere Verantwortung. Jesus hat uns dieses selbe Prinzip gelehrt im Neuen Testament. In Lukas 12 hat er gesagt, jedem, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr fordern. Wir lernen viel über Verantwortung heute für die, die irgendwo in Leiterschaft stehen, die ein Vorbild sein sollen. Gut, lesen wir weiter im Kapitel 5, im Vers 1. Wird es konkreter hier. Wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gekannt hat, wenn er es nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen. Also jeder war verantwortlich dafür, die Wahrheit und die Gerechtigkeit in Israel zu suchen. Wenn jemand ein Zeuge wurde von einem Verbrechen, dann musst du das melden. Also es ist nicht nur Sünde, wenn wir was Böses tun, sondern auch wenn wir das Gute nicht tun. Das war eine Unterlassungssünde hier. Und auch das sehen wir im Neuen Testament. Der Jakobus sagt uns, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Also nicht nur die Dinge, die wir falsch tun, sondern auch die guten Dinge, die wir nicht tun. Vers 2. Oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres, ist es ihm auch verborgen, dann ist er doch unrein und schuldig. Das heißt, Sünde ist Sünde, ob du es weißt oder nicht. Wir werden später sehen, für bewusste Sünden hat man größere Schuld auf sich geladen und man musste mehr zahlen dafür. Aber trotzdem, Sünde ist Sünde, Schuld ist Schuld. Vers 3. Oder wenn er die Unreinheit eines Menschen anrührt, was seine Unreinheit auch sei, durch die er unrein wird, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig. Oder wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes tut, nach allem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig in einem von diesen. Also davon ist die Rede, wenn jemand unbedacht oder gedankenlos ein Versprechen macht. Und dann sagt die Bibel, er muss trotzdem zu seinem Wort stehen. Er muss es trotzdem halten. Und wenn nicht, dann ist es Sünde. Ich meine, wie einfach ist es, das zu tun? Zu sagen, ja, ich mag schon. Wir kennen das alle aus unserer Jugendzeit. Wie oft hat die Mama gesagt, hey, tu das und das, und du sagst, ja, mach ich. Und das ist nie getan. Das ist nie wirklich die Absicht, das zu tun, aber es wird sie ruhig gestellt. Für eine Zeit lang. Das ist, wovon hier die Rede ist. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Gut, wie sollte dieses Sündopfer dargebracht werden? Vers 5. Und es soll geschehen, wenn er in einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat. Und er bringe dem Herrn ein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat, ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer. So soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Also das Erste ist, wenn er erkennt, dass er gesündigt hat, dann soll er bekennen. Bekennen heißt übereinstimmen mit Gott, dass es falsch war, was ich getan habe. Und Gott will das, dass wir unsere konkreten Sünden bekennen. Aber warum will Gott das? Weiß Gott nicht sowieso, was wir getan haben? Ja, er weiß es schon. Aber er sagt uns das nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, das hält uns demütig vor Gott. Und wir brauchen das, dass wir nicht stolz werden, sondern dass wir demütig bleiben. Gott will auch, dass wir zu ihm kommen, wenn wir sündigen. So oft haben wir die Tendenz, oh, ich habe Mist gebaut, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen. Deswegen sagt Gott uns ganz konkret, okay, ich will, dass du zu mir kommst und deine Sünde bekennst. Dann reden wir miteinander. Reden drüber und können das begleichen. Und Gott will uns eine Gelegenheit geben, diese Vergebung, die er für uns hat, konkret anzunehmen. Deswegen will er, dass wir unsere konkreten Sünden vor ihm bringen. Das ist, was wir im Abendmahl tun. Dazu soll Gelegenheit sein, Vergebung für konkrete Dinge anzunehmen. Und dann das Dritte, was er tun musste, er musste das Opfer darbringen. Also für uns heißt es das Opfer Jesu, dass wir das konkret annehmen, auch für diese spezifischen Sünden und seine Vergebung annehmen und sagen, Jesus, danke, dass du dafür bezahlt hast. Ich nehme das für mich persönlich an. Vers 7. Und wenn seine Hand das zum Kauf eines Schafes ausreichende nicht aufbringen kann, so bringe er für das, was er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer, 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. In Vers 11 lesen wir, wenn aber seine Hand 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nicht aufbringen kann, dann bringe er, der gesündigt hat, als seine Opfergabe ein Zehntel Efa Weizengrieß zum Sündopfer. Also hier wird wieder Rücksicht auf das genommen, was der Mensch sich leisten konnte. Die Reinigung von Sünde war für jeden möglich, egal ob er reich war oder ob er arm war. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass jeder ein Opfer darbringen musste. Es konnte keiner sagen, oh, ich kann nichts dafür, weil ich bin arm oder ich habe keine gute Ausbildung. Es gibt keine Ausreden für Sünden. Es war sehr populär. Oh, ich bin in einer zerrütteten Familie aufgewachsen. Ich kann nichts dafür, für das, was ich tue. Ja, das stimmt, dass manche Menschen Nachteile haben und dass gegen sie gesündigt wurde, aber deswegen sagt Gott, trotzdem bist du für dich selbst verantwortlich für deine Entscheidungen. Also es gibt keine Ausrede für Sünde, wir müssen damit umgehen. Das zweite Opfer ist das Schuldopfer. Da geht es um spezifische Sünden, im Besonderen gegen die des Nächsten, gegen andere. Also Sünden gegen den Nächsten, nicht die Sünden des Nächsten. Also Sünden gegen andere. Beides, das Sündopfer und das Schuldopfer, spricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Von diesen zwei Aspekten. Das eine, das Sündopfer, mehr davon, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der ganzen Welt. Mehr allgemein, aber dann auch konkret, er ist für meine persönlichen, für meine ganz konkreten Sünden gestorben. Davon spricht mehr das zweite Opfer, was wir jetzt durchnehmen, das Schuldopfer. Vers 14. Und der Herr redete zu Mose, wenn jemand untreu begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen, einen Widder ohne Fehler. Vom Kleinvieh nach deiner Schätzung an Schekeln Silber, nach dem Schekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und was er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten. Und ein Fünftel davon noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken und dem Priester des Schuldopfers, und es wird ihm vergeben werden. Mit dem Widder des Schuldopfers, und es wird ihm vergeben werden. Also hier geht es um die Heiligung des Heiligtums, um die Entweihung des Heiligtums zuallererst. Und wir wissen nicht genau, was es war. Vielleicht war es, dass sie den Zehnten nicht bezahlt haben, aber irgendwas haben sie zurückgehalten vom Heiligtum. Und der Herr sagt hier, ein Opfer ist nicht genug. Nein, ihr müsst wieder Gutmachung tun. Und dann müsst ihr obendrauf noch 20% dazulegen. Das ist der Unterschied zu dem Sündopfer, was wir vorher angeschaut haben. Es geht weiter, lesen wir weiter im Vers 20. Und der Herr redete zu Mose, wenn jemand sündigt und untreu gegen den Herrn begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder er hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab und er schwört falsch oder irgendetwas von allem, was ein Mensch tun mag, sich darin zu versündigen, dann soll es geschehen, wenn er gesündigt hat und schuldig geworden ist, dass er zurückerstattet das Geraubte, das er geraubt oder das Erpresste, das er erpresst hat oder das Anvertraute, das ihm anvertraut worden ist oder das Verlorene, das er gefunden hat oder etwas von all dem, worüber er falsch geschworen hat und er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und ein Fünftel davon noch hinzufügen. Wem es gehört, dem soll er es geben am Tag seines Schuldopfers und dem Herrn soll er sein Schuldopfer bringen, einen Widder ohne Fehler vom Kleinvieh nach deiner Schätzung. Als Schuldopfer zum Priester. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn. Und es wird ihm vergeben werden, wenn irgendetwas von allem, was er getan hat, darin schuldig zu werden. Also wenn er gegen seine Nächsten sündigt, wenn er stiehlt oder lügt. Der Herr schützt Privateigentum. Und er beschützt die Rechte der Geschädigten. Manche Leute versuchen die Bibel dazu zu missbrauchen, dass sie sagen, die Bibel lehrt den Kommunismus. Das ist nicht wahr. Die Bibel lehrt ganz klar Privateigentum. Und Gott ehrt und schützt das Privateigentum. Und so, wenn jemand stiehlt, dann muss er wieder gut machen. Zwei Teile hier. Seinem Nächsten gegenüber, wenn er den betrügt oder bestiehlt, dem schuldet er Wiedergutmachung. Und dann über das, was er zurückerstattet, was er wiedergutmacht, noch 20% dazu. Ich glaube, das ist die Art des Herrn, wo er sagt, okay, ich muss dich ein bisschen züchtigen. Es soll dich ein bisschen mehr kosten, dass du es nicht nochmal machst. Also er muss es zurückgeben und noch 20% von dem Wert dem Geschädigten dazu zahlen. Und dem Herrn schuldet er nach wie vor ein Opfer für seine Sünde. Das ist wichtig. Wiedergutmachung ist ein wichtiges Prinzip von Buße. Wenn wir Buße tun, wenn wir gegen jemanden gesündigt haben und wir haben ihn geschädigt dabei, dann reicht es nicht, dass wir sagen, okay, vergib mir, schon drüber. Sondern nein, der Herr sagt, ich will, dass du es wiedergutmachst. Und vielleicht sogar darüber hinaus. Im Kapitel 6 kommen wir in einen neuen Abschnitt. Kapitel 1 bis 5, da ging es allgemein um die Opfer und wer welches Opfer da bringen soll. Und im Kapitel 6 und 7 ist es spezifischer. Das sind mehr die Anweisungen an die Priester für diejenigen, die die Opfer dargebracht haben und wie sie die da bringen sollen. Wir werden auch das wieder nicht Vers für Vers durchgehen. Wir sind keine Priester und viel von dem ist Wiederholung von dem, was wir schon gelesen haben. Kapitel 6, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, befiel Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dieses, das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen, und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und soll seine leinenen Beinkleider anziehen über sein Fleisch. Warum Leinengewand? Wir lesen dann an einer anderen Stelle, weil der Priester nicht schwitzen sollte in seinem Dienst. Und ich glaube, auch wir sollten in unserem Dienst für den Herrn nicht schwitzen. Es sollte kein Stress für uns sein. Nicht, dass wir manchmal nicht viel zu tun hätten. Das ist normal, das gehört zum Leben. Wir sollen hart arbeiten, besonders wenn es um den Herrn geht. Aber es sollte kein Stress für uns sein. Jesus hat gesagt, mein Joch ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Deswegen, wenn du dem Herrn dienst und es ist diese Last für dich und es ist Stress für dich, dann, hey, vielleicht ist es nicht dein Dienst. Vielleicht trinkst du aus eigener Kraft. Du hast dein eigenes Ding. Vielleicht ist es nicht das, was der Herr für dich hat. Der Herr will nicht, dass wir schwitzen. Der Priester sollte sein leinenes Gewand anziehen. Seine Jeans. Seine Levi's. Das waren die Leviten, ne? Ganz klar. Lesen wir weiter in Vers 5. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen, und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Das Feuer sollte ständig brennen. Wieder Jesu Hingabe an uns verbrennt. Jesus ist uns ständig hingegeben, rund um die Uhr. Er ist für uns da, er ist immer für uns da. Und er tritt immer für uns ein. Aber auch umgekehrt, unsere Hingabe an den Herrn, er soll vollkommen sein. Nicht Teilzeit. Es gibt keine Teilzeit- und Vollzeitchristen. Es sind alle Vollzeitchristen. Alle im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. Unser Feuer soll ständig für ihn brennen. In Vers 7 geht es jetzt um die Speisopfer. Und dies ist das Gesetz des Speisopfers. Die Söhne Aaron sollen es vor dem Herrn darbringen am Altar. Und er soll davon seine Handvoll nehmen, vom Weizengericht des Speisopfers und von seinem Öl und allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer ist, und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Es ist ein wohlgefälliger Geruch, seine Askara für den Herrn. Das Übrige davon aber sollen Aaron und seine Söhne essen. Also auch der Priester hatte einen Teil an dem Opfer. Das Speisopfer spricht von der Frucht unserer Arbeit. Und auch der Priester sollte einen Anteil daran haben. Ein Teil sollte für den Unterhalt des Priesters da sein. Und auch das ist biblisch, dass die, die im Dienst arbeiten, dass die etwas bekommen sollen von dem, was wir dem Herrn geben. Vers 12. Und der Herr redete zu Mose: Dies ist die Opfergabe Aarons und seiner Söhne, die sie dem Herrn darbringen sollen an dem Tag, an dem er gesalbt wird. Also auch der Priester, bei seiner Einweihung sollte er ein Opfer darbringen. Und das gehört ganz dem Herrn. Ich denke, es ist auch biblisch für die, die im Dienst sozusagen sind, dass auch die ihren Zehnten geben. Also wir ehren alle dem Herrn mit der Frucht unserer Arbeit und geben sie ihm hin. Dann weiter lesen wir über das Sünd- und das Schuldopfer, und auch daran haben die Priester ihren Anteil. Wie gesagt, außerhalb, ausgenommen, wenn sie ein Opfer für ihre eigenen Sünden darbringen, da dürfen die nichts davon haben. Vers 21 ist noch was Interessantes. Da ist die Rede von einem irdenen Gefäß. Das irdene Gefäß aber, in dem es gekocht wird, dieses Opfer soll zerbrochen werden. Und wenn es mit einem brosenen Gefäß gekocht wird, soll dieses gescheuert und mit Wasser gespült werden. Das irdene Gefäß sollte zerbrochen werden, weil es heilig war. Da wurde das heilige Opfer damit gekocht. Das war zu heilig für den gewöhnlichen Gebrauch. Ich frage mich, ob das auch das ein Bild ist auf Jesus hin, dass er sich brechen hat lassen für uns. Kapitel 7 zum Abschluss. Es ist am Anfang noch vom Schuldopfer die Rede und dann später vom Heilsopfer. Vers 15. Heilsopfer spricht von Gemeinschaft mit Gott. Da heißt es im Vers 15: Und das Fleisch seines Dankheilsopfers soll am Tag seiner Darbringung gegessen werden, und er soll nichts davon liegen lassen bis zum Morgen. Und wenn das Schlachtopfer seiner Opfergabe ein Gelübde oder eine freiwillige Gabe ist, soll es an dem Tag, an dem er sein Schlachtopfer darbringt, gegessen werden. Und am nächsten Tag soll dann gegessen werden, was davon übrig bleibt. Was aber vom Fleisch des Schlachtopfers am dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Das hat er sicher hygienische Gründe. Sollte nicht liegen gelassen werden. Aber auch unsere Gemeinschaft mit Gott sollte nicht liegen bleiben. Gott will, dass unsere Gemeinschaft mit ihm frisch ist. Gott will, dass wir jeden Tag kommen. Er will, dass wir nahe bei ihm bleiben. Deswegen hat er gesagt, hey, wenn ihr Gemeinschaftsopfer haben wollt, müsst mindestens jeden dritten Tag kommen. Vers 20, aber die Person, die Fleisch von dem Heilsopfer isst, das dem Herrn gehört, und ihre Unreinheit ist an ihr, diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Also nur Gereinigte, nur Reine konnten mit Gott Gemeinschaft haben. Für uns heute nur die, die von Jesus gereinigt sind. Nur die, die ihm vertrauen können, mit Gott Gemeinschaft haben. Ohne Jesus gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Nur er hat uns rein gemacht, nur er hat für unsere Sünden bezahlt. Dann lesen wir noch am Schluss vom Kapitel 7, so ab Vers 22 bis Vers 27, lesen wir dieses Verbot von Blut und Fett, dass das niemand essen darf. Wir wissen schon den Grund dafür. Das Fett und das Blut gehört dem Herrn. Das war dem Herrn heilig. Die Zeugen Jehovas verwenden diesen Vers und sagen, du darfst keine Bluttransfusionen annehmen. Das ist Schwachsinn. Davon ist nicht die Rede hier. Die Rede hier ist von dem Blut von Tieren und dass sie das nicht essen sollen. Vers 26 und 27, da heißt es, ihr sollt kein Blut essen in all euren Wohnsitzen, sei es von den Vögeln oder vom Vieh. Jede Person, die irgendwelches Blut isst, diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Also zu sagen, das spricht von Bluttransfusionen hier, ist der völlige Schwachsinn. Da geht es um Opfer und das Blut von Opfertieren und das Fett von Opfertieren, was dem Herrn gehört. Und von dem Essen, nicht von Bluttransfusionen von einem anderen Menschen. Also es ist erstens Schwachsinn biblisch gesehen, von der Auslegung her, und zweitens ist es grausam. Das ist nicht, was hier steht. Am Schluss vom Kapitel 7 lesen wir noch über diese Priesteranteile nochmals, was dem Priester gehören. Wir lesen dort, dass ein Priester dieser Anteil, den er isst, von dem Opfer, dass der den vor dem Herrn schwingen musste, so ein, als ein Schwingopfer. Es hat ausgedrückt, dass das, obwohl er es selbst gegessen hat, der Priester hat es trotzdem dem Herrn geweiht, trotzdem dem Herrn dargebracht. Also die fünf Opfer im Alten Testament. Alle fünf Opfer sprechen von Jesus, von dem, was er für uns getan hat. Alle fünf sind erfüllt in ihm. Jesus ist unser Brandopfer. Er ist uns total hingegeben. Aber Jesus ist auch unser Speisopfer, sein Werk für uns, sein perfektes Leben, das er für uns gelebt hat, ist darin erfüllt. Jesus ist unser Gemeinschaftsopfer. Epheserbrief sagt uns, er ist unser Friede. Durch ihn können wir Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater. Jesus ist unser Sündopfer. Er, der die Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde geworden. Und Jesus ist auch unser Schuldopfer. Nochmal Jesaja 53. Unsere Schuld hat er getragen und um unser Vergehen willen ist er geschlagen worden. Also alle Opfer in Jesus erfüllt. Deswegen bringen wir heute keine Opfer mehr, wenn wir hier in die Bibelstunde oder in den Gottesdienst kommen. Sondern wir feiern das, was Jesus für uns getan hat. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Werk für uns. Und wir wollen dich wirklich feiern. Wir wollen dir danken, Herr, und dich preisen. Wir vergessen das, wir nehmen das oft so selbstverständlich, Herr, dass wir erlöst sind und dass wir Papa sagen dürfen zu Gott. Dass wir angenommen sind, dass wir Vergebung haben. Dass wir zu dir reden dürfen. Wir danken dir für diesen Segen, Herr, und für diese wunderbare Freiheit, die du uns schenkst. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir diese Dinge studieren und drüber nachdenken, dass du, ja, unser Herz wieder ganz neu brennend machst für dich. Herr, du hast alles für uns gegeben und wir wollen auch dir alles von uns zurückgeben. Und stärk uns dabei und hilf uns, Herr, ein gutes Zeugnis zu sein für dich. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.